SWR 2 Essay.
Universale Stille und kosmischer Klang von Ariane Hummel.
Nichts anderes will ich wissen von der Welt als ihren Klang, wie sie an jenem ersten Morgen ihren ersten Tag begann. Wie nach dem Urknall, wie nach aller Theorie die ersten Nebelschleier vor der Sonne ihre stillen Bahnen zogen, wie der ahnungsvolle Ozean im ersten Licht die großen Wasser um sich scharte in weitem ausgedehntem Bogen. Ich will wissen, wie der erste Fisch als Flossenfüßler sich aufs Trockene schwang und wie Archäopteryx der Ahnenvogel klang, als er hoch erhobenen Haupts die Urform aller Kreise zog. Ich will wissen, wie und was, warum und wann der erste Erdenkrieg im Steppengras begann, warum die Affen sich erhoben und nicht weiter auf den Bäumen droben. Ich will wissen, wie der erste Schrei des Menschen klang, als er aus einem Ei und einem Sperma aus der Mitte einer Frau entsprang. Nichts anderes will ich wissen von der Welt, als was sie seit jenem ersten Tag zusammenhält, als was an jenem ersten Tag geschah. Wie nach dem Urknall, jenseits aller Fantasie, die Welt in Stücke brach, bevor wir wussten, wie.
Der Klang der Welt ist so alt wie der Mensch, der ihn hörte oder schuf. Vom Regen über den Wolkenbruch, über den Wind in den Wäldern, immer erzeugte der Klang auch eine Vorstellung von der Erde und dem Kosmos in der Fantasie des Menschen. Von der Frühzeit zur Postmoderne. Der Mensch durchwandert seit mittlerweile 2 bis 3 Millionen Jahren in verschiedenen Kulturstufen die Erde. Dabei erzeugt er Klänge, um die Welt, in der er lebt, zu erkunden, zu beschreiben und zu transzendieren. Er versucht, sich seiner selbst in ihr zu vergewissern. Der Klang als Erweiterung des Selbst, sei es in der Sprache, sei es in der Musik, ist eine Möglichkeit, sich mental zu verorten. Mittlerweile sind wir, jedenfalls gedanklich, in Paralleluniversen angekommen. Wir sind fähig dazu, zu hören und aufzuzeichnen, wie die Planeten, ja entfernte Galaxien klingen. Wir denken uns ins Weltall hinaus, auf der Suche nach dem Ursprung der Dinge, auf der Suche nach unserem Platz im Universum, auf der Suche nach Gott. Vielleicht, um unser zukünftiges Überleben zu sichern, vielleicht auch einfach nur, um zu träumen.
Die heutige Astrophysik betritt akustische Räume, die der Mensch höchstwahrscheinlich niemals mit eigenen Augen sehen wird. Aber dennoch haben Wissenschaftler sie für uns Normalsterbliche hörbar gemacht. Seit geraumer Zeit ist das Universum nämlich nicht mehr still, wie ursprünglich angenommen. Schall braucht Luft, um sich zu verbreiten, oder stattdessen Radio- oder Gravitationswellen, die sich auch in einem Vakuum wie dem All ausdehnen können. Und dazu höchst ausgefeilte Computertechnik. 2019 gelang es amerikanischen Wissenschaftlern um Kip Thorne und Rainer Weiss vom MIT Boston, überraschend mit dem seit 2015 vorbereiteten, aufsehenerregenden Projekt LIGO erstmals in der Geschichte Gravitationswellen aufzuzeichnen und akustisch nachvollziehbar zu machen. Bisher hatte man sie nur theoretisch angenommen. Das große kosmische Rauschen hat endlich Gehör gefunden auf dem Planeten Erde.
Jana Levin, Professorin für Astrophysik am Barnard College in New York, hat sich intensiv mit diesen Phänomenen, dem Klang des Universums, befasst und sagt:
Most of what we know about the universe comes to us from light.
Fast alles, was wir vom Universum wissen, kommt zu uns durch das Licht. Wir können auf der Erde stehen und den Nachthimmel anschauen und mit bloßen Augen die Sterne sehen. Die Sonne befeuert unser peripheres Sehen. Wir sehen das Licht, das vom Mond reflektiert wird. Und seit der Zeit, als Galileo sein einfaches Teleskop gen Himmel gerichtet hat, ist das uns bekannte Universum durch das Licht zu uns gekommen und hat dabei unermessliche Zeitalter kosmischer Geschichte durchquert. Mit all unseren modernen Teleskopen konnten wir das studieren, diesen beeindruckenden Stummfilm des Universums. Diese Serie von Schnappschüssen, die alle bis zum Urknall zurückreichen. Aber das Universum ist kein Stummfilm. Es ist nicht still. Das Universum hat einen Soundtrack. Es kann schwingen wie eine Trommel. Es gibt eine Tonspur, die im ganzen Universum zu hören ist. Throughout the universe of some of the most dramatic events as they unfold.
Dieser Tonspur wollen wir nun folgen und schauen, was sie mit Musik zu tun hat. Alles begann mit dem Urknall vor ca. 13,8 Milliarden Jahren. Damals entstand die Zeit, der sich ausdehnende Raum und die Materie, die Ursuppe, aus der sich das uns heute bekannte Universum entwickelte. So nimmt man es jedenfalls nach wie vor an. Eine Entwicklung, die wir ohne Einsteins Entdeckung von der Kraft der Gravitation und der Relativitätstheorie nie hätten derart genau erforschen können. Aber wo kommt auf einmal der Ton her? Das Ende der universalen Stille.
Gravitationswellen sind winzige Erschütterungen der Raumzeit, die Albert Einstein 1915 in seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hat und die Menschen erstmals 2015 nachgewiesen haben. Raumzeitbeben entstehen, wenn irgendwo im Weltall riesige Massen beschleunigt werden, beispielsweise bei der Kollision zweier schwarzer Löcher. Die dabei losgetretenen Schwingungen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen des Raumes aus und können nahezu ungehindert das gesamte Weltall durchdringen. Auf der Erde kann man Gravitationswellen mit Laserinterferometern nachweisen. Die Anlagen bestehen aus zwei, jeweils 3 bis 4 Kilometer langen Tunneln, die wie ein L angeordnet sind, in denen Laserstrahlen hin und her laufen. Trifft eine Gravitationswelle einen dieser Arme, wird die Strecke minimal gestaucht, wodurch das Licht die Distanz zum Ende des Tunnels um den Bruchteil einer Sekunde schneller zurücklegt.
Heutzutage kann man diese Wellen sicht- und vor allem hörbar machen. Mit den zunächst in den USA und in Italien aufgestellten Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorien, kurz LIGO und Virgo genannt, ist es möglich, trotz kleinster Ausschläge, zum Beispiel noch die Milliarden von Lichtjahren entfernten Gravitationswellen des Urknalls zu hören. Sie sind erst jetzt bei uns angekommen. Im All sind die Gravitations- und Radiowellen das Pendant zu den Schallwellen auf der Erde. Es lassen sich auch sogenannte Pulsare, schnell rotierende Neutronensterne, nachweisen, die gleich einem Leuchtturm regelmäßig Signale ins Weltall aussenden. Und das LIGO, das Gravitationswellenobservatorium, ist in der Lage, die Gravitationswellen derjenigen kosmischen Ereignisse aufzuzeichnen, die etwa aus der Verschmelzung zweier kompakter Objekte wie Neutronensterne oder sogenannter schwarzer Löcher entstehen. Denn jede Galaxie kreist um mindestens eines dieser masseverschlingenden Löcher von enormer Energie. Ein schwarzes Loch kann die Masse von Millionen Sonnen haben. Auch ist es diesen Observatorien möglich, das Rauschen kollabierender Sterne, sogenannter Supernovae, aufzunehmen und andere bisher noch unbekannte Signalquellen aus der Weite des Weltalls. Ein wahrlich breites Spektrum an neuen Tönen und Geräuschen, die da auf uns zukommen. Sie ermöglichen den Wissenschaftlern Untersuchungen zu einem Zeitpunkt, der Millionen, ja Milliarden Jahre zurückliegen kann. Die Daten geben unter anderem Aufschluss über das Entstehen unseres Universums, das für sich allein genommen schon von ungeahnter Größe ist. Und es dehnt sich immer weiter aus.
Für ihre Erfindung des LIGO und ihre Forschungen zur Aufzeichnung von Gravitationswellen wurden die Forscher Kip Thorne, Barry Barish und Rainer Weiss 2017 mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Mittlerweile beschäftigt das Projekt weltweit hunderte Wissenschaftler in über 40 Instituten. Eine junge, aber höchst erfolgreiche Wissenschaft.
Werfen wir an dieser Stelle wieder einen akustischen Blick in den Weltraum. Hören wir den Klang von verschmelzenden Galaxienhaufen, den erst die neueste Technik der Datensonifikation möglich gemacht hat. Sie wird auch in der Klimafolgenforschung höchst erfolgreich angewandt, um zum Beispiel das Schmelzen des antarktischen Eises über die Jahre hörbar zu machen.
This is a field that is growing and the formal term for it is data sonification.
Dieses Feld wächst sehr schnell. Offiziell heißt es Datensonifikation. Es gibt eine wachsende Anzahl von Praktizierenden, von Musikern über Komponisten bis hin zu Wissenschaftsjournalisten und Wissenschaftlern, die alle in diesem Bereich von Datenskalen und Klang experimentieren und arbeiten. Es ist vergleichbar mit der Datenvisualisierung, welche gerade fast allgegenwärtig ist. Doch hier verwandelt man die Daten in eine auditive Darstellung.
Was Sie gerade hörten, ist 3,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Es war der Klang zweier verschmelzender Galaxienhaufen. Aber nicht nur die Gravitationswellen, auch die Röntgenstrahlung, die Objekte oder Ereignisse im Weltraum aussenden, wird gemessen. Um die Vorgänge im Universum besser zu verstehen, werden sie in sogenannte Klangbilder umgesetzt.
In der Vertonung bekommen die heißen, Röntgenstrahlen aussendenden Gase die höchsten Frequenzen. Sie klingen daher wie ein Rauschen. Die Sterne und Galaxien liegen im mittleren Tonbereich und bilden einen durchgehenden Tonteppich. Der dunklen Materie gaben die NASA-Forscher besonders niedrige Frequenzen. Hier verarbeitet in einer Komposition des deutschen Soundkünstlers Jörg Dankert mit dem Titel »Dark Time«.
Es entsteht ein Konzert der ganz eigenen Art, aus den Tiefen des Weltalls. Was zuvor nur in verschiedenen Farben sichtbar war, ist nun auch in ganz unterschiedlichen Tonlagen hörbar.
Um etwa die dunkle Materie zu erkennen und sicher zu belegen, wird noch viel Forschung nötig sein. Auf der Suche nach ihr wird sie als Gegengewicht zur sichtbaren Materie, zum Licht, mittlerweile fest vorausgesetzt. Man nimmt an, dass die dunkle Materie das Universum mit Hilfe der Gravitationskraft in einem energetischen Gleichgewicht hält. Neueste Berechnungen haben ergeben, dass unser Universum zu fast 27% aus dunkler Materie oder dunkler Energie besteht.
Der Schweizer Astronom Fritz Zwicky hatte die dunkle Energie bei seinen Forschungen an Galaxien bereits in den 1930er Jahren entdeckt und fortan bei seinen Berechnungen vorausgesetzt. Für das menschliche Auge ist sie im Gegensatz zum Licht nicht sichtbar. Bis jetzt kann sie nur über ihre Gravitationswirkung vermutet und erkannt werden.
Die NASA schreitet in ihren Untersuchungen des Klangbildes astronomischer Ereignisse und Vorkommnisse Jahr für Jahr weiter voran. Seit ein paar Jahren macht sie sich, um eine genauere Anschauung der Gebilde in den Tiefen des Weltalls zu erhalten, nicht mehr nur die Farben zunutze. Um universale, stellare und interstellare Gebilde zu verstehen, nutzt sie insbesondere den Klang mittels der Datensonifikation.
Hier hören wir zum Beispiel den Klang des Krebsnebels aus dem Jahr 1054. Damals explodierte ein massereicher Stern und hinterließ eine leuchtende Gaswolke, aufgeheizt von der intensiven Strahlung und den Magnetfeldern eines Neutronensterns.
Um dieses Gebilde in ein Klanggebilde zu übersetzen, ordneten die NASA-Forscher den Strahlenfrequenzen verschiedene Instrumentengruppen zu. Die Röntgenstrahlung, blau-weiß, wird von Blechbläsern übernommen. Die optischen Daten, violett, sind als Streichinstrumente zu hören und die Infrarotdaten, rosa, werden von Holzblasinstrumenten gespielt. Je intensiver die jeweilige Strahlung ist, desto lauter ist die Musik.
Ein Konzert der ganz eigenen Art, das da entsteht. Aber die NASA ist nicht nur in der musikalischen und tonalen Darstellung von schwarzen Löchern und Galaxienhaufen führend, es ist ihr auch gelungen, die Planeten und ihre Monde in für uns Menschen hörbare Töne zu verwandeln. Wie klingt zum Beispiel der Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, den und dessen Monde einst Galileo Galilei mit seinem selbstgebauten Teleskop entdeckt hat? Der fünfte von der Sonne aus gesehen. Er weist keine feste Oberfläche auf und besteht nur aus Wasserstoff und Helium mit einer durchschnittlichen Außentemperatur von minus 150 Grad Celsius. Ein Gasriese. Und wie erst klingt wohl die Aurora des Jupiters, sein Polarlicht? Noch ist es nicht geklärt, ob sie entsteht wie die faszinierenden Polarlichter bei uns auf der Erde. Diese nämlich stoßen in etwa 150 Kilometer Entfernung zur Erde, angeregt durch die Sonnenwinde und geladene Elektronen, auf die Moleküle der Atmosphäre und beginnen durch den Energieaustausch zu leuchten. Noch immer halten Urvölker sie für die Seelen der Toten oder ungeborener Kinder. Ein Zeichen der Götter? Hier auf der Erde entstehen, so jedenfalls, vereinfacht gesagt, die Polarlichter am Nord- und Südpol. Für die Auroren des Jupiters und des Saturns weiß man es noch nicht genau. Vorerst bleibt uns ihre Entstehung verborgen. Fast klingt es ein wenig unheimlich, das aureale Rauschen.
Unser Sonnensystem hat, wie wir alle wissen, 8 Planeten. Von der Sonne aus gesehen sind das Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, der Saturn mit seinen Ringen, Uranus und Neptun sind die letzten Außenposten unseres planetaren Sonnensystems. Planeten sind Himmelskörper, die sich in einer bestimmten Kreisbahn und Entfernung um die Sonne bewegen. Und alle 8 hat die NASA durch Aufnahmen ihrer Sonden und durch die anschließende Datensonifikation zum Klingen gebracht, samt ihren Monden und den Ringen des Saturn und des Uranus, hier zu hören.
Wie ein weit entferntes Windspiel aus dem All klingen die Ringe des Uranus, so nah und doch so fern. Die Erforschung unseres Sonnensystems hat der menschlichen Liebe zur Musik viel zu verdanken. Denn entdeckt wurde der Planet Uranus 1781 vom deutsch-britischen Astronomen und Musiker William Herschel aus Hannover. Musik und Astronomie sind einander seit Anbeginn der Erforschung des Weltalls dicht auf den Fersen.
Der Geiger, Oboist und Notenkopist Wilhelm Herschel aus Hannover komponierte zwischen 1759 und 1769 zahlreiche Sinfonien, Konzerte, Kammer- und Orgelmusik. Nachdem er in England als Orchestermusiker ansässig wurde, wechselte er vom Studium der mathematischen Musiktheorie zur Astronomie. Er entwickelte damals eines der ersten wirklich funktionstüchtigen Spiegelteleskope. Herschel wollte damit den Fixsternhimmel studieren und alle sichtbaren Sterne und Nebel auflisten. Dabei entdeckte er gemeinsam mit seiner Schwester Caroline, die den Musiker und Chordirektor seiner Zeit als Sopranistin und Hausdame nach Bath und London begleitete, den Planeten Uranus und dessen Monde. In Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Leistung wurden er und seine Schwester geadelt. Wilhelm Herschel erhielt dafür von König George III. Zudem eine jährliche Pension. Von da an konnte er als Astronom und Teleskopbauer sein Leben bestreiten. Er und seine Schwester Caroline, wie später sein Sohn John, wurden zu bedeutenden Astronomen, geehrt in aller Welt. Sogar Joseph Haydn stattete Herschel im Jahr 1791 einen Besuch ab und erwies ihm die Ehre. Auch wenn dessen Weltbild damals noch eindeutig von Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde geprägt war.
In der damaligen Zeit waren die Wissenschaften, die Mathematik und Astronomie eng mit der Musik und Literatur verwoben. Das wird auch an der Benennung der entdeckten Himmelskörper deutlich. Alle Monde des Uranus wurden auf Wunsch von John Herschel nach Figuren von William Shakespeare oder Alexander Pope benannt. In Shakespeares Komödie »Der Sturm« ist Miranda die Tochter des Magiers Prospero, dem rechtmäßigen Herzog von Mailand. Auch die anderen Monde des Uranus haben Namen aus dem Shakespeare'schen Universum, darunter Puck, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon. Selbst die zahlreichen Krater auf Miranda sind nach Shakespeares Figuren benannt. So spiegelt sich der Mensch seit Urzeiten im Weltall wider. Und jedes Zeitalter verknüpft seine wichtigsten Entdeckungen aufs Neue mit den Sternen.
Wie aber klingt nun Miranda, der kleine Mond des Uranus?
Miranda, der kleinste und innerste der fünf großen Monde des Planeten Uranus, erscheint im Tonbeispiel komplex, wie seine Oberfläche mit seinen kilometertiefen Canyons, Einschlaglöchern und Schrunden. Miranda besteht zu 80% aus Wassereis und weist Anteile von silikatischem Gestein und Kohlenstoffverbindungen wie Methan auf.
Hören Sie es? Wasser, Eis und Methan. Ein eisiger, kalter Ort zwischen minus 186 und minus 213 Grad Celsius herrschen auf diesem vergleichsweise kleinen Mond. Er ist so groß wie Frankreich, Österreich, die Schweiz und Slowenien zusammen. Kein Ort, an dem man je leben wollte, noch könnte. Und doch, Immer wieder arbeitet die NASA in verschiedenen Programmen daran, zum Beispiel den Mars für uns als Lebensort bewohnbar zu machen. Im Februar 2021 sollen gleich 3 Missionen den roten Planeten erreichen. Aus den USA, China und den Vereinten Arabischen Emiraten. Trotzdem bleibt es fraglich, ob ein Leben auf dem Mars überhaupt möglich oder erstrebenswert wäre. Noch haben wir ja unsere Erde.
Hier schweigen sich Lichtwelten aus. Sternengeschrei lodert zur Erde herab. Sanftmut fällt. Vom Himmel? Nicht ein Schlag kündet von neuer Zeit. Donner verliert sich leise in der Weite des Raums.
Doch wie klingt eigentlich unsere Erde, der blaue Planet? Ein stilles, leises, beständiges Lied, was da zu hören ist. Fast klingt es wie unbewohnt, wie vor unserer Zeit oder danach.
Und sie erwärmt sich doch. Zu hören an der sogenannten Keeling Curve von Judy Twitt, einer Klimaforscherin in ihrer Datensonifikation. Charles Keeling war der erste Wissenschaftler, der durch seine Messungen auf Hawaii zeigen konnte, wie schnell sich die Erde erwärmt. Durch übermäßige Landnutzung, durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und den Ausstoß von zu vielen Treibhausgasen. Der wichtigste Umweltdatensatz des 20. Jahrhunderts, verwandelt in Klang.
Die Erforschung des Weltalls ist so alt wie die Menschheit und wird weitergeführt werden, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Der Mensch als Suchender bleibt aber trotz allem Wissen immer zugleich ein Unwissender, soweit sich auch das Universum für ihn öffnet und von ihm erschlossen werden kann. Er lauscht und fliegt ins Weltall hinaus, auf eigene Faust, auf eigene Gefahr hin, auf der Suche nach einem Paradies, das er vielleicht gerade selbst zerstört.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Ground control to Major Tom.
Und sie dreht sich doch.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Machen wir eine Zeitreise zurück ins 17. Jahrhundert. Im Jahr 1615 verkündete Galileo Galilei, dass sich die Erde um die Sonne drehe, der Beginn des heliozentrischen Zeitalters. Nicht ganz, denn diese Tatsache hatte ein Jahrhundert früher, im Jahr 1543, auch schon Nikolaus Kopernikus erkannt. Er stellte fest, dass es sich bei den wandernden Sternen, die er allabendlich am Nachthimmel beobachtete, um Planeten handelte, die alle im selben Abstand um die Sonne kreisten. Himmelsbewegungen, die auch die alten Griechen schon beobachtet hatten. Das geozentrische Weltbild blieb jedoch noch lange Zeit vorherrschend. Die katholische Kirche, fest in ihrem Glauben, an ein von Gott geschaffenes Universum verankert, konnte erst im Jahr 1757 öffentlich zugestehen, dass sich eben doch nicht alles um Gott und die Erde und den Menschen drehe, sondern in unserer Galaxie zumindest um die Sonne.
Galileos Vater, der seinen Sohn nicht nur zum Lautenspiel, sondern auch zu seinen ersten astronomischen Berechnungen angehalten hatte, stand der Wissenschaft der Musik ganz nah. Wie zwei Jahrhunderte später auch der Musiker und Astronom Wilhelm Herschel. Schon im Kindesalter hatte Vincenzo Galilei seinen Sohn gelehrt, nur seinen Sinnen und seinem Verstand zu vertrauen. Er unterrichtete ihn ausführlich in Musiktheorie, bevor Galileo Galilei in Pisa sein Studium der Medizin und Mathematik aufnahm. Sein von klein auf erworbenes universales, vor allem auch musiktheoretisches Wissen war später entscheidend für seine bahnbrechenden Entdeckungen, allen voran in der Physik und Astronomie.
Von Galileos Vater Vincenzo heißt es:
Er war so besessen von der Laute, dass er sie bei jeder Gelegenheit spielte, durch die Stadt wandernd, zu Pferd, am Fenster oder zu Bett, wie es in seiner Sammlung von Lautenkompositionen hieß.
Vincenzo Galilei, der aus einer verarmten Florentiner Adelsfamilie stammte, verdiente sein Geld zunächst im Tuchhandel, vor allem aber trat er als Musiker, Komponist und Musiktheoretiker hervor. Er wusste geschickt, seine hervorragenden mathematischen Kenntnisse mit seinen musikalischen Interessen zu verbinden. Unter anderem untersuchte er akribisch den Klang einer schwingenden Saite. Er entdeckte dabei den quadratischen Zusammenhang zwischen der Zugspannung einer Saite und ihrer Tonhöhe. Auf proportionalen Verhältnissen bei Intervallen und Obertönen, die sich anhand von schwingenden Saiten beobachten ließen, basierte die Idee der Sphärenmusik. Den Schwingungen der Gestirne schrieb man ähnliche Verhältnisse zu. Komponisten wie zum Beispiel der Däne Ruud Langer greifen bis heute gerne auf diese Ideen und Zusammenhänge von Musik und Astronomie zurück.
Die Vorstellung der Sphärenharmonie oder Sphärenmusik geht auf den griechischen Philosophen Pythagoras zurück, der davon ausging, dass die Planeten in ihren Bahnen bei den Drehungen Klänge, also eine Art Musik, erzeugen. An und für sich, hieß es, sei diese aber für den Menschen nicht hörbar, allein für denjenigen im Prozess des Sterbens. Dennoch wäre sie als Hintergrundrauschen in der Welt ständig vorhanden. Pythagoras und seine Anhänger nahmen an, dass der Kosmos mathematisch proportional ebenso angeordnet sei wie die Töne in der Musik. Damals ging man noch davon aus, dass die Planeten und die Gestirne sich um eine feststehende Erde in immer gleichen Kreisbahnen drehen würden. Und dass diese wiederum an nicht sichtbaren hohlen Kugeln, den Sphären, befestigt seien. Man glaubte, dass die Tonhöhen vom Abstand des jeweiligen Planeten zur Mitte der Erde und von der Geschwindigkeit seiner jeweiligen Drehungen abhängen würden. Man nahm an, dass die Abstände der Planetenbahnen proportional zur Erde eine musikalische Harmonie erzeugen würden, die man kurzerhand Sphärenharmonie nannte.
Roald Longer ist einer der bedeutendsten dänischen Komponisten, der sich in seinem reichen Werk auch intensiv mit der Sphärenmusik beschäftigt hat. Geboren 1893 in Kopenhagen, fand er erst spät in seinem Leben gebührende Anerkennung. Bis zu seinem Tod im Jahr 1952 war er Organist in Ribe, einer der ältesten dänischen Städte gleich hinter der deutsch-dänischen Grenze. Longer befasste sich schon früh mit musikalischen Experimenten. Seine Musik bewegt sich recht frei zwischen Romantik, Expressionismus und Minimalismus. Ein musikalisches Oeuvre, das unter anderem Church Ligeti inspirierte.
Longer schrieb unter anderem die Oper Antichrist, 16 Sinfonien, 7 Streichquartette, Kammermusik, zahlreiche Orgel- und Klavierwerke sowie Vokalmusik mit Orchester und Klavier. Im Jahr 1916 erschien sein Hauptwerk Sphärenmusik, Sphärenmusik für Sopran, Chor, Orchester und Orchester aus der Distanz, hier dirigiert von Gennady Rozhdestvensky mit der dänischen Sopranistin Gitta Maria Sjöberg, dem dänischen Nationalen Radiochor und dem dänischen Nationalen Radio Symphonieorchester Kopenhagen.
Um was dreht es sich hier überhaupt? Dreht sie sich nun oder nicht?
Ich höre, dieser Herr Galilei versetzt den Menschen aus dem Mittelpunkt des Weltalls irgendwohin an den Rand. Er ist deutlich ein Feind des Menschengeschlechts. Als solcher muss er behandelt werden. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das weiß doch jedes Kind.
Und ich frage dich, wo ist Gott in deinem Weltsystem?
In uns und nirgends. Ich glaube an den Menschen und das heißt, ich glaube an seine Vernunft.
When the Almighty made the universe, he made the earth and next he made the sun. Then round the earth he made the sun to turn. That's in the Bible. Genesis, Book 1.
Galileo Galilei entdeckte als erster die Krater des Mondes, die vier Monde des Jupiter und die unzähligen Sterne der Milchstraße. Und nicht zuletzt die Fallgesetze. Er machte den empirischen Beweis hoffähig und den Glauben an die Vernunft und an das, was man sehen, erkennen, nachweisen konnte. Dabei verwarf er den blinden Glauben an die Naturgesetze der Kirche, deren treuer Anhänger er bis zu seinem Lebensende dennoch blieb. Er war streng katholisch erzogen worden. Ursprünglich wollte er die Kirche mit seinen Entdeckungen nur vor einer Falschaussage, einem Missverständnis bewahren.
Erstmals wurde der mittelalterliche Mensch hier frei im Denken und Erkennen, jenseits eines alles durchdringenden Christentums, das in jener Zeit teils noch mit großem Aberglauben gemischt war. Folglich machte man Galileo Galilei den Prozess und zwang ihn zu widerrufen. Er widerrief.
Und sie dreht sich doch.
Dafür büßte er postwendend seine Stelle als Professor für Mathematik an der Universität Pisa ein. Seine Kerkerhaft verwandelte man nach kurzer Zeit in lebenslangen Hausarrest. Ganz sicher war sich auch die katholische Kirche in diesem Punkt schon damals nicht.
Der Fall Galilei kann uns eine bleibend aktuelle Lehre sein für ähnliche Situationen, die sich heute bieten und in Zukunft ergeben können.
Mit diesen vagen Worten wurde Galileo Galilei im November 1992 vom damaligen Papst Johannes Paul II. Rehabilitiert.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates...
Orson Welles hat in seinem berühmten Hörspiel War of the Worlds aus dem Jahr 1938 mit der Angst der Menschheit vor außerirdischer Intelligenz gekonnt gespielt. Hörer, die erst nach der Ankündigung des Hörspiels ihr Radio eingeschaltet hatten, dachten, es wäre eine Live-Reportage und es wären wirklich Marsmenschen auf der Erde gelandet. In vielen Teilen Amerikas brach Panik aus. Dabei hatte Orson Welles nur einen Halloween-Scherz machen wollen, wie er im Abspann des Hörspiels sagte. Aber da war das akustische Kind schon in den Brunnen gefallen. Orson Welles schrieb damals Rundfunkgeschichte.
Im Jahr 1960 wurde an der amerikanischen Cornell University von dem Astronomen und Astrophysiker Frank Drake ein internationales Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das sich bis heute abgekürzt SETI nennt.
Search for Extraterrestrial Intelligence.
Das hochspannende Projekt wurde ab den 1980er Jahren an der kalifornischen Berkeley University fortgeführt. Seither ist man weltweit auf der Suche nach extraterrestrischem Leben.
Das große Lauschen basiert auf der Annahme, dass außerirdische Kulturen im Weltall existieren und ähnliche Kommunikationssysteme und Nachrichtentechnologien nutzen wie wir auf der Erde. Bislang ist nicht bekannt, ob außerirdisches Leben existiert, beziehungsweise ob es andere technische Zivilisationen gibt, die fähig sind, interstellare Signale zu senden und zu empfangen. Laut dem amerikanischen Astronomen und Astrophysiker Frank Drake ergab sich aber aus der von ihm entwickelten Drake-Gleichung
die Möglichkeit von über 300 solch intelligenter, technisierter Zivilisationen in der Milchstraße.
Und das bei über einer Billion Galaxien nur in unserem Universum. Nach einer von Stephen Dole geführten Studie aus dem Jahr 1964 und der im selben Jahr entwickelten Kardaschow-Skala errechnete man, dass allein unsere Galaxie, die Milchstraße, einen Durchmesser von ungefähr 200.000 Lichtjahren besitzt und zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne beherbergt. Bedenkt man, dass von den 50 Milliarden Planeten laut der Kepler-Mission, die bis 2018 lief, ungefähr 500 Millionen Planeten in habitablen Zonen liegen, wird einem die Unermesslichkeit deutlich, aber auch die zahlreich gebotene Möglichkeit, auf außerirdisches Leben im Weltall zu stoßen. Untersuchungen mit dem Keck-Teleskop haben ergeben, dass die Zahl der Planeten in habitablen Zonen in unserer Galaxie noch weitaus höher liegt.
Ob intelligent oder nicht, das sei vorerst dahingestellt. In dem Science-Fiction-Film Contact aus dem Jahr 1997 sagt Jodie Foster, die hier eine Astrophysikerin und Mitarbeiterin des SETI-Projekts spielt:
Es wäre eine reine Verschwendung von Raum, wenn wir die Einzigen wären.
Detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied.
Whatever it is, it ain't local.
Position?
I checked interferometry somewhere in Lyra, I think.
Vega?
Can't be. It's only 26 light years away.
I want all these people out of here.
SETI at Home ist heute ein an der Universität von Kalifornien, Berkeley, durchgeführtes wissenschaftliches Projekt. Es nutzt die Leistung abertausender untereinander verbundener Computer auf der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Es gibt sogar ein eigenes Team in Deutschland, SETI.Germany, das sich mit tausenden von Mitgliedern täglich auf die Suche macht nach Signalen von außerirdischen Intelligenzen aus dem Weltall. Die verschiedenen miteinander vernetzten Projekte reichen dabei von der Astrophysik, der Molekularbiologie, der Chemie, Mathematik und Medizin bis hin zur Klimaforschung und der angewandten Informatik. Sie laufen auf der gemeinsamen Plattform Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, kurz BOINC, zusammen. Auf ihr wird die weltweite Rechenleistung hunderttausender PCs zu einem riesigen Supercomputer für Forschung und Wissenschaft zusammengefasst. Ein terrestrischer Lauschangriff der dritten Art.
Doch bisher erwiesen sich alle Signale aus dem All als Töne aus anderer Quelle. Wie etwa das 1977 im Rahmen des SETI-Projekts aufgefangene Wow-Signal. Zunächst hielt man es für eine außerirdische Botschaft, weshalb der führende Astronom über seine ersten Erkenntnisse Wow schrieb.
Das sogenannte Wow-Signal war ein Schmalband-Radiosignal, das der Astrophysiker Jerry R. Eamon im Rahmen eines SETI-Projekts am Big Ear-Radioteleskop der Ohio State University am 15. August 1977 aus Richtung des Sternbildes Schütze aufzeichnete und Wow taufte. Die einen sagten, es entstamme der Wasserstoffwolke eines vorbeiziehenden Kometen, die anderen, es handle sich um einen explodierenden Neutronenstern. Nicht zuletzt wurden Quellen auf der Erde zunächst nicht ausgeschlossen, wie etwa das womöglich fälschlich aufgezeichnete Signal einer nahen Mikrowelle. Nach und nach konnte man jedoch zahlreiche mögliche Ursachen ausschließen. Die tatsächliche Quelle, der Urheber des Signals aus dem All, bleibt bis heute ein Rätsel.
Im November 2020 entdeckte man überraschend ein neues Signal aus dieser Richtung, aus der Nähe des erdähnlichen Sternes Proxima Centauri, der nur 4,25 Lichtjahre von uns entfernt ist.
Während einer 30-stündigen Lauschaktion mit dem australischen Parkes-Observatorium wurden die Forscher fündig. Sie stießen auf ein Signal, das sie BLC1 tauften und das bisher alle Kriterien eines von einer außerirdischen Intelligenz gesendeten Tonsignals aufweist. Wieder handelt es sich um ein äußerst schmalbandiges Radiosignal in einem Frequenzbereich von 982 MHz. Das SETI-Programm Breakthrough Listen filtert seit 2015 unzählige Galaxien und Sternensysteme auf der Suche nach derartig artifiziellen Signalen, die nicht einer natürlichen Quelle, sondern einer künstlichen, intelligenten Quelle zugeordnet werden können. Finanziert wird das Programm von dem aus Russland stammenden, in Kalifornien lebenden Multimillionär Juri Milner. Im Frühjahr 2021 sollen die ersten Ergebnisse der genauen Untersuchung der Herkunftsquelle bekannt gegeben werden. Holt die Realität nun die Fiktion aus dem Film Contact ein?
Zumindest regen die Signale aus dem All die menschliche Fantasie und das kreative Schaffen an. So hat der Musiker, Sounddesigner und Komponist Jörg Dankert aus dem vermeintlichen Signal aus dem All eine ureigene Komposition gemacht, die wir seit ein paar Minuten hören. Ein einziger Ton genügt und es entsteht eine Welt für sich. BLC1.
Oh,
Ob der Mensch je diese Distanzen überwinden können und gesund und noch zu Lebzeiten auf die Erde zurückkehren wird, ist fraglich. All dies erscheint momentan noch Lichtjahre entfernt. Aber einst schien es uns genauso unmöglich, den Mond zu betreten, zum Mars zu fliegen, die Venus zu erkunden, den Klang eines schwarzen Loches zu hören, den tiefsten bekannten Ton im All. Einst dachte man, die Erde wäre eine Scheibe. Segelte man zu lange in eine Richtung, fiele man von ihr herunter.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Wo also sollten die Grenzen der Astrophysik, die Grenzen unserer Erkenntnis liegen, wenn das Universum selbst doch keine hat und sich immer weiter ausdehnt? Wo die Grenzen der Klänge im Universum, das uns einst still erschien? Wenn doch nur im menschlichen Denken, in unseren sensorischen Fähigkeiten, in unserer oftmals eingeschränkten Natur. Doch diese können wir transzendieren, nicht nur im Klang. Uns aufmachen zu den Sternen, auf der Spur des Lichts, das sie aussenden, um uns den Weg zu weisen. Einstein hat es uns vorgemacht. Wo Fantasie und Wissen zusammenwirken, erreicht man sie, die Sonne, den Mond, die Sterne, selbst einzelne Planeten, und seien sie Lichtjahre entfernt.
Die Delfine unter Wasser versuchen wir seit kurzem, das Hochvakuum, den luftleeren Raum des Universums, mit Tönen zu erkunden und zu erforschen. Im Klang, in der Musik, mit unserer ureigenen Kreativität, auf der Basis von Wissen und Erkenntnis, fühlen wir uns im All der Töne und Farben zumindest ein wenig zu Hause. Und eines nahen oder fernen Tages werden wir vielleicht doch das Raumzeitkontinuum überwinden können. Und dann werden wir sie sehen und hören, erleben können, die Natur der Sterne, als wären wir Nachbarn. Dabei hat die irrwitzige Reise der Töne gerade erst begonnen. Auf der Suche nach den hörbaren Ausläufern des Urknalls reisen wir geradewegs zurück zum Ursprung unseres Universums.
Universale Stille und kosmischer Klang. In SWR2 Essay brachten wir eine Sendung von Ariane Hummel. Es sprachen Christiane Albies, Martin Rutenberg, Dorothea Gädicke und Doris Wolters. Realisation Nicole Jörg, Redaktion Lydia Jeschke. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021.